Das Machen, der Podcast von
Caro
und Jonas.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Politik auf den Punkt gebracht, denn Michael sitzt diesmal neben mir und mir gegenüber sitzen heute unsere beiden Gäste, Caro Mathieu und Jonas Reiter. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns heute, dass wir heute zusammengekommen sind. Wir freuen uns jetzt, die erste gemeinsame Podcast-Folge mit Politik auf den Punkt gebracht heute aufzunehmen. Und ja, ich bin gespannt, was uns jetzt in den nächsten, ich weiß nicht so ganz wie viele Minuten, aber in den nächsten Minuten erwarten wird.
Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ebenso gespannt.
Ja, genau. Und ihr habt es ja gerade schon angedeutet, ihr habt selbst auch einen Podcast. Wie heißt denn der Podcast und wen ladet ihr dann normalerweise ein?
Also jetzt seit guten 2 Jahren, Lass Machen heißt er, auch so ein bisschen unser politisches Motto, was vielleicht auch jetzt für die Bundesregierung genau der richtige Spirit für den Anfang ist. Wir sind gestartet zu zweit, um jeweils über unsere Arbeit zu berichten. Caro als stellvertretende Generalsekretärin der CDU Saar, bei mir als Mitglied im Landtag hier im Saarland und auch Ortsvorsteher von Primstal. Die gemeinsame Heimatregion verbindet ja zum Beispiel auch Michael und mich im Nordsaarland. Und ich glaube, es ist wichtig, auch da Transparenz reinzubringen, gerade auch für die junge Generation. Der Versuch, weniger in Floskeln und politischen Formulierungen zu reden. Manchmal klappt es besser, oft wahrscheinlich auch nicht. Aber einfach, dass wir das, was wir den ganzen Tag machen, mal so zu erklären und auch Hintergründe zu liefern, warum man was macht, warum was vielleicht auch lange dauert und wie man zu welchen Entscheidungen gekommen ist. Jetzt mittlerweile seit guten 40 Folgen. Später haben wir auch dann uns Gäste eingeladen aus der Praxis, aus der Realität, um es jetzt mal in Anführungszeichen zu sagen, auch aus den verschiedenen Bereichen Kultur, Politik, Sport. Und ja, da haben wir noch viele Ideen jetzt für die nächste Zeit.
Sehr schön. Die erste Frage geht normalerweise in unserem Podcast immer von mir an Michael, den ich dann immer so ein bisschen hinführe auf das Thema. Michael, hast du den Podcast von den beiden schon mal gehört? Und wenn ja, hast du eine Lieblingsfolge?
Also ich höre den Podcast eigentlich immer, wenn der kommt. Und ja, mit Nadine gab es mal eine spannende Folge, wie sie noch im Bundestag war. Und die habe ich sehr gern gehört.
Weißt du noch, worum es ging? Nadine Schön, ehemalige Bundestagsabgeordnete, jetzt raus?
Ja, das war so ein bisschen Oppositionsarbeit. Okay. Und das war so dieser Rollenwechsel, also von der Regierungspartei zur Oppositionspartei. Und das war eigentlich ganz spannend.
Perfektes Stichwort, denn vor kurzem fand die entscheidende Wahl eigentlich statt. Also im Februar natürlich die Bundestagswahl, die war für jeden Bürger und jede Bürgerin wichtig. Aber vor allem für die Parteien war natürlich die Bundeskanzlerwahl ganz, ganz wichtig. Ihr habt das ganz bestimmt verfolgt, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wie habt ihr denn den Tag der Bundeskanzlerwahl erlebt? Das war ja dann doch aufregender, als man das ursprünglich gedacht hat. Caro, wie hast du es denn erlebt?
Ja, tatsächlich nicht live vor dem Fernseher, wie vielleicht der ein oder andere annimmt, sondern ich war natürlich auf der Arbeit und hatte noch war noch in einem Termin, was die Bauvorhaben im Regionalverband angeht. Und dazwischendurch habe ich immer mal wieder einen Blick aufs Handy geworfen. Und ehrlicherweise ist mir da so ein bisschen, habe ich müssen dreimal lesen, als dann die Meldung kam, dass Friedrich Merz im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht erreicht hat. Im ersten Moment erstmal so ein bisschen Schockstarre, weil ich glaube, die wenigsten jetzt damit gerechnet haben in dem Moment. Und dennoch, direkt auch die Frage, wie geht's dann weiter? Die Frage, wird an dem Tag dann direkt noch gewählt? Ich dachte anfänglich eigentlich nicht, dass es dann direkt an dem Tag durchziehen werden, sondern dass es dann irgendwie vertagt werden würde. Also es war erstmal so ein Schockmoment. Ich sag mal, am Ende ist es ja dann noch in Anführungszeichen gut ausgegangen, können wir gleich gerne darüber diskutieren, ob das dann wirklich so gut war oder wie das Ganze dann, oder hätte man sich das besser anders vorgestellt. Aber ja, also erstmal war es so ein Schockmoment und nicht live vor der Kamera, sondern tatsächlich immer mal so peu à peu auf dem Handy die Live-Ticker-Nachrichten verfolgt.
Also sehr löblich, dass das normale Leben im Saarland geht natürlich weiter und da muss geschafft werden. Jonas, wie war es bei dir? Habt ihr Public Viewing im Landtag gemacht?
Nee, ich war tatsächlich um 9 noch im Primstal, hatte als Ortsvorsteher ein Gespräch mit dem VfL zu kommunalen Themen. Da war dann gerade der Wahlgang gestartet und danach habe ich mich auf nach Saarbrücken gemacht, habe im Auto dann quasi das Auszählen verfolgt und dann die Hiobsbotschaft gehört und ähnlich wie Caro erstmal viele Fragezeichen. Wer waren die Abweichler? Natürlich natürlich der erste Gedanke, wie geht es jetzt weiter, wird das heute noch was und vor allem, wie blickt auch die Welt auf uns, auf Deutschland, auf Merz, auch auf die CDU und die Koalition, weil ja viele auf Deutschland warten und das natürlich erstmal ein riesen Bremsklotz nochmal war. Und der zweite Wahlgang hatten wir dann, mittags Arbeitskreissitzung im Innenarbeitskreis, auch im Ticker immer mitgeguckt und wie dann Klöckner nochmal zum Mikro geschritten ist oder ihr Mikro eingeschaltet hat, um das Ergebnis bekannt zu geben, haben wir dann tatsächlich kurz den Laptop gedreht, kurz unterbrochen, Ton angemacht und uns zusammen gefreut.
Ja, ich habe es auch verfolgt. Ich war gar nicht so überrascht, weil, also wenn man sich jetzt mal die Wahlen von Merkel angeschaut hat oder auch von anderen, ist das ja nichts Ungewöhnliches, dass es da nicht alle Stimmen, die die Koalition hat, auf den Kanzler entfallen. Was mich mehr überrascht hat, war so ein bisschen die, ja, so das stümperhafte Vorgehen. Also, dass man so den Eindruck hatte, dass so ein Szenario nicht vorbereitet war, auch von der Bundestagspräsidentin, muss man leider sagen. Und ja, dass man dann, ich weiß nicht, vielleicht möglicherweise mal die Linken anrufen muss, um da einen Geschäftsordnungsantrag durchzubekommen. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, das war gar nicht vorbereitet. Also von daher war es aus meiner Sicht schon ein sehr, sehr peinlicher Moment, auch für die CDU insbesondere.
Ja, das ist natürlich die große Frage. Du hast es eben auch schon angesprochen, Jonas, die Frage, wie guckt man, oder man alle warten auf Deutschland, wie guckt man jetzt nach sowas auf die Partei, auf den neuen Bundeskanzler? Es ist ja doch eine zumindest geringe Zeit, eine kurze Zeit vergangen. Dann kam die Papstwahl, das hat noch mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, hat das Ganze ein bisschen nach hinten verdrängt. Jetzt ist Merz voll im Eifer. Was kriegt ihr so von der Basis auch mit? Wie wird denn die neue Bundesregierung aktuell gesehen? Er ist ja in puncto Ukraine im Moment ziemlich forsch vorne dran, hat auch schon mit Trump telefoniert, hat sich mit Macron getroffen, war in Warschau. Also was sagen die Leute über die neue Bundesregierung, über den neuen Bundeskanzler? Ist das wirklich dieser Bremsklotz, den Michael beschrieben hat? Oder sagen die Leute so, naja, okay, blöd gelaufen, aber jetzt macht er wenigstens was?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Wahl, also dass er im ersten Wahlgang durchgefallen ist, das ist schon, also das hat ihn schon in, als Person geschwächt. Also aus meiner Sicht brauchen wir da gar nicht um den heißen Brei drum zu reden. Das hat ihn geschwächt und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich das von den handelnden Akteuren, Jonas hat es gesagt, macht keinen Sinn darüber zu spekulieren, wer das war. Am Ende des Tages werden wir es nicht rausfinden. Es war eine geheime Wahl. Aber ich finde das ehrlicherweise verantwortungslos, wenn man überlegt, man hat jetzt einen Koalitionsvertrag verabschiedet, wo sowohl SPD als auch CDU wirklich einige Kröten haben schlucken müssen. Man hat sich da irgendwie verständigt mit vielen Kompromissen und ist dann an dem Punkt, wo man dann wirklich einen Kanzler wählen soll. Und die erforderliche Mehrheit hat es ja gegeben. Da muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich es persönlich unverantwortlich von den handelnden Akteuren, von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages, an der Stelle dann nicht zuzustimmen. Ist meine persönliche Meinung, hätte ich mir anderes gewünscht, weil genau das ist das Ergebnis. Friedrich Merz ist geschwächt dadurch. Die CDU insgesamt war im ersten Moment geschwächt, wobei ich jetzt, also meine Meinung dazu ist, dass er jetzt in den ersten Tagen doch auch ordentlich auch versucht hat, gerade auf internationaler Ebene die PS auf die Straße zu bringen. Es wurden in den ersten Tagen jetzt schon wegweisende Entscheidungen auch getroffen. Die Menschen haben aus meiner Sicht, ich habe jetzt letzte Woche auch nochmal mit dem einen oder anderen gesprochen, die haben schon den Eindruck, es passiert jetzt, also es kommt was ins Rollen. Ja, aber aus Worten müssen dann am Ende des Tages auch Taten folgen. Und ich glaube, da sollten wir der Regierung jetzt auch ein paar Tage Zeit geben, um dann an einem Tag X, meinetwegen nach 100 Tagen oder wann auch immer, dann wirklich zu messen, was wurde jetzt in dieser Zeit erreicht. Aber ich sage mal, die Stimmung im Land ist alles andere als gut. Das braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht vorweg zu schieben. Die Stimmung ist nicht gut. Ich glaube dennoch, dass die Regierung jetzt erstmal einen Vertrauensvorschuss auch verdient hat. Und den sollten wir ihr jetzt auch an der Stelle geben.
Jonas, du hast gerade gesagt, du warst beim VfL Primstal noch kurz vor der Wahl. Ging es da auch um die Partei, ging es um die neue Regierung? Also wie hat man das beim VfL Primstal zum Beispiel gesehen?
Nee, da ging es um den neuen Platz, den wir im Primstal bald brauchen.
Und die wirklich wichtigen Themen.
Ein anderes junges Team, was gerade mit dem Verein zusammen da ein paar Aktionen plant und sich auch engagieren will. Und das ist auch das, was unser Dorfleben da so wahnsinnig ausmacht.
Ja.
Aber ich glaube, mit Blick auf jetzt die Bundesregierung ist es so, dass die Aufgaben, die Herausforderungen für die nächste Regierung riesengroß sind. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die Bevölkerung relativ wenig Erwartungen an die Bundesregierung hatte, weil einfach viele auch geprägt sind von den vergangenen Jahren, Viele haben nicht mehr den Eindruck, dass Politik was verändern kann, dass Politik die Sorgen aufnimmt, die man selbst im Alltag hat und die Themen aufgreift. Deswegen würde ich auch sagen, hat Merz da im ersten Moment mit seiner Mannschaft auch schon mal geliefert. Es ist schon mal positiv aufgefallen, dass Dobrindt sein Versprechen oder das Versprechen von Merz umgesetzt hat und direkt am ersten Tag auch Entscheidungen getroffen hat, wo die Menschen gemerkt haben, da hat sich jetzt was verändert. Gerade der Bereich Asyl, Sicherheit, Migration ist ein Thema, was vielen Leuten unter den Nägeln brennt. Und da, glaube ich, kann man die Menschen schon positiv überraschen, wenn man das macht, was man vor der Wahl oder dann im Rahmen der Wahl, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen sagt. Sagt ja auch Merz selbst, dass er da mit einem Vertrauensdefizit in die Arbeit der Bundesregierung jetzt gestartet ist. Dann, du hast angesprochen, die Staatsbesuche in Paris, in Polen, die deutsch-französische Achse, was immer auch uns ausgemacht hat, ist ja mit Scholz total eingeschlafen. Der gemeinsame Besuch in der Ukraine, allein die Bilder, was die bewirkt haben, bin ich relativ optimistisch, dass dann der Malus des ersten Tages mit dem Ruckeln, AKK hat damals gesagt, die schwersten Geburten bringen die schönsten Kinder, im besten Fall bald vergessen ist und dann eher eine politische Innendiskussion ist und vielleicht jeder mal komisch geguckt hat, aber jetzt bald um die Bewertung der ersten Entscheidungen Inhalte geht, die auch nicht jedem recht sein werden, aber ich glaube, wir haben jetzt gar nicht mehr die Chance, nur noch Wohlfühlpolitik zu machen, sondern es braucht auch jetzt harte Entscheidungen, um bei den Themen Sicherheit, Asyl, Migration, aber auch beim Thema Wirtschaft wieder eine Trendwende einzuleiten und den Politikwechsel, den die CDU in den Merz versprochen haben, auch dem gerecht werden zu können, weil viele Chancen wird es für die demokratische Mitte nicht mehr geben.
Jetzt hast du einen Satz gesagt, den ich interessant finde, den ich gerne an Michael mal weitergeben würde. Du hast gesagt, die Leute glauben nicht mehr, dass Politik etwas verändern kann. Michael, wenn bei dir im Dorf irgendwas ist, du hast, keine Ahnung, willst wie der VfL Primstal einen neuen Platz, brauchst einen neuen Sportplatz oder sowas. Wenn du weißt, es gibt ein Thema, das kannst du nicht allein machen, das kannst du nicht als Privatmann machen, da brauchst du irgendwie die Gemeinde oder das Land, wen auch immer. Wie gehst du das an? Gehst du solche Sachen an oder sagst du, das bringt eh nichts? Oder gehst du da mal zum Ortsvorsteher Martin Backes und fragst ihn, hör mal zu, hier ist folgendes Problem bei uns, kannst du nicht was machen? Also vertraust du zumindest der Verwaltung bei bestimmten Dingen, dass sie dann doch was machen kann? Oder bringst du Themen gar nicht in die Politik ein?
Ja, also Politik kann immer verändern, also gerade auf kommunaler Ebene, das ist ja das Schöne. Also Jonas als Ortsvorsteher, der hat ja wirklich auch ein tolles Amt, ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Aber da kann man ja schon vieles bewegen. Manchmal sind es ja nur die kleinen Dinge, also dass man das Gefühl gibt, mal zuzuhören oder mit dem VfL mal überlegt, wie man einen neuen Platz finanzieren kann oder was Kleines im Ortsbild verändert. Also Politik kann schon verändern. Man muss jetzt ja nicht jedes Jahr eine Autobahn durch den Wald bauen. Also das ist, glaube ich, auch schwierig. Aber also ja,
Politik. Aber hast du das schon mal gemacht? Also bist du tatsächlich schon mal mit einem Thema zum Ortsvorsteher hin und sagst, hör mal zu, das ist ein Riesending? So dass das Thema auch dann, also dass du als Privatmann an den Ortsvorsteher bist und das Thema ging dann irgendwann auch in die Gemeinde? Ist das also schon mal passiert?
Ja, klar, natürlich. Also ist jedem schon mal passiert. Und wir haben auch mit dem SV Hasborn auch mal in einem, sagen wir mal, Musterstück von Lobbyarbeit ein tolles Neubauprojekt initiiert.
Okay, was war das?
Das war ein Neubau vom Fußballplatz auch.
Okay, den habt ihr quasi initiiert?
Ja, genau. Also im Verein wurde das initiiert. Ja. Man hat dann den alten Platz aufgegeben. Da wurde ein Neubaugebiet draufgebaut und es wurde ein neuer Kunstrasenplatz in den Hang reingebaut. Also eine tolle Anlage, die da das Team vom SV Hasborn auf die Beine gestellt hat mit einem tollen Umfeld. Und die haben das natürlich auch gemacht, indem sie ja die Verantwortlichen angesprochen haben.
Jetzt die umgekehrte Frage. Da ist jetzt die Sicht vom Bürger zur Politik. Ihr beide seid in Verantwortung, Ortsvorsteher und Landtagsabgeordneter und Spitze in der Landespartei. Wie greift ihr Themen von Bürgerinnen und Bürgern auf? Macht ihr das überhaupt? Oder hört ihr zu und dann sagt ihr, ja, ist okay, aber ich habe meine Themen hier, ich habe die Agenda, die kommt von oben. Also funktioniert ihr als Schnittstelle und könnt ihr vielleicht mal so ein, zwei Beispiele geben? Sowas, wie Michael gerade erzählt hat, dass dann in der VfL Primstal kommt. Vielleicht kannst du gleich erzählen, wie das da weitergeht mit denen. Also es ist ein schönes Beispiel, aber erstmal Caro. Du bist stellvertretende Generalsekretärin. Ist es da deine Aufgabe überhaupt, Themen der Bürgerinnen und Bürger in die Partei zu bringen? Oder ist es eher die Aufgabe, die Themen, die schon in der Partei sind, zu bündeln und zu strukturieren? Wo würdest du dich da sehen?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also zum einen ist man ja auch viel im Land unterwegs, aufgrund der Parteifunktion. Man ist an der Basis, man ist auf Veranstaltungen, war jetzt zum Beispiel am Sonntag auf dem Kinderfest in Obertal, habe da Gespräche mit den Leuten geführt, aber auch sonst. Ne? Also oftmals natürlich im CDU-Kontext, wo dann die eigenen Leute sozusagen mit einem reden, die wiederum aber auch natürlich in der Basis verankert sind und die Themen mit aufnehmen. Die gibt man dann natürlich in die Partei rein, aber aufgrund meiner eigenen kommunalpolitischen Tätigkeit, jetzt war ich lang im Ortsrat in Ludweiler, habe mein Mandat jetzt niedergelegt, weil ich jetzt im letzten Jahr dann in den Stadtrat Völklingen gewählt wurde, sodass man ja auch da direkt an der Basis ist. Das sind natürlich dann die ortsspezifischen, die stadtspezifischen Themen, klar, aber man entwickelt ja auch ein Gespür dafür, was die Menschen so, wie es den Menschen geht, was die Menschen für Bedürfnisse, Belange haben, und die Menschen kommen ja auch im besten Fall. Und das ist dann auch immer noch mal Bestätigung der eigenen Arbeit. Ich glaube, das wird jeder Kommunalpolitiker so bestätigen, wenn die Leute auf einen zukommen mit einem Problem. Das fängt an, dass, keine Ahnung, dass der Zebrastreifen, der eine Streifen nicht mehr weiß genug ist, die Laterne nicht mehr funktioniert, auf dem Kinderspielplatz beispielsweise die Schaukel vielleicht kaputt ist oder man Rattenbefall beim Nachbar im Garten entdeckt hat. Also da ist ja von bis eigentlich alles dabei und die Leute kommen dann auf einen zu. Ja. Und das nimmt man dann natürlich zum einen mit in die entsprechenden Gremien. Manchmal sind es Themen, die auf Ortsebene geklärt werden können. Die gebe ich dann an die Kollegen in den Ortsrat. Das sind aber manchmal dann auch Themen, die im Stadtrat besprochen werden müssen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die weder Orts- noch Stadtrat irgendwie regeln und lösen können. Und die nimmt man dann natürlich mit auch in parteiinterne Kreise und bespricht diese dort. Und diese werden dann auch an vielen Stellen dann an die Kollegen im Landtag, Jonas sitzt ja neben mir, an die Kollegen im Landtag gegeben. Es werden Anfragen gestellt oder dann natürlich an die übergeordnete Ebene. Und so, also an jetzt zum Beispiel Roland Theiss oder Philipp Hoffmann, unsere Abgeordneten, vorher natürlich dann Nadine und Markus.
Ja, Jonas, wie ist es beim VfL Bremstal? Bist du dann quasi auch dein eigener Lobbyist als Ortsvorsteher und Landtagsabgeordneter, dass du sagst so, hör mal zu, ich kenne da einen guten Landtagsabgeordneten, der kann euch da auch was regeln. Also wie funktioniert das vom VfL Bremstal bis in den Landtag? Oder bringt der Weg überhaupt gar nichts? So wie Caro sagt, manche Sachen sollten auf Ortsebene bleiben.
Ja, also ich fange jetzt mal aus der Ortsvorsteherperspektive an. Bin jetzt auch schon seit ich 18 bin im Ortsrat. Von daher, irgendwann kennt man dann auch die Wege und weiß, wie man für was ansprechen muss. Wir haben jetzt seit 2019 eine neue Mehrheit, dass wir als CDU den Ortsvorsteher stellen, nach einer 30-jährigen Regierungszeit der SPD in Primstal. Und jetzt beim letzten Mal auch mit einem ziemlich guten Ergebnis, was aber vor allem auch eine riesen Erwartungshaltung uns gegenüber ausgedrückt hat, dass auch sich was ändert, dass was passiert. Und da liegen halt viele Themen quasi auf der Straße, die auch nicht jetzt neu sind. Da geht es jetzt um ein Neubaugebiet, ein Morschborn, wo jetzt in 4 Wochen die Bagger rollen, bin ich sehr froh drüber. Es geht um den Architektenwettbewerb für ein neues Bürgerzentrum, wo wir jetzt nächste Woche die Auswertungsjury-Sitzung des Wettbewerbs haben. Und das sind alles, sage ich mal, die lange Linie, wo schon viel Vorarbeit gelaufen ist, die man dann quasi als Ortsvorsteher erbt und ich aber auch 5 Jahre vorher als Stellvertreter mit vorangetrieben habe und das quasi jetzt weiter mit begleiten darf oder auch vorantreibt. Dann gibt es halt ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ein Beispiel zum Beispiel, oder als Beispiel kann ich nennen, wir waren am Samstagvormittag vor unserem Michels in Primstal, das ist das Dorfkaufhaus quasi, wo so das Dorf samstags kaufen geht.
Bisschen KDW-Style.
Genau, gibt alles im kleinen Rahmen, wirklich zu empfehlen, herzliche Einladung. Und wir hatten einen Muttertagsstand der CDU mit CDU-Waffeln. Ja, 100-mal gefallen ist der Satz, was macht ihr denn hier, es sind noch gar keine Wahlen. Schon mal Hauptbotschaft gesetzt, wir sind präsent, auch wenn es nicht konkret nur um eine Wahl geht. Und hatten Kaffee, hatten die Waffeln, haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht. Und da wusste ich schon, in den 3 Stunden wird es bestimmt 10 Bürger gehen, die zu dir kommen und sagen, hier, da muss mal gemäht werden, die Hecke muss geschnitten werden, wie sieht es da am Friedhof aus, die Müllabfuhr war wieder einen Tag zu spät, wir haben eine Veranstaltung noch als Verein, kannst du als Ortsvorsteher vorbeikommen, sprichst ein Grußwort, bringst ein Kuvert mit. Und genauso war es dann auch gewesen, dass ich dann nochmal eine Liste hatte mit Punkten. Manche sind wichtiger, manche sind für den Individuellen wichtig, aber vielleicht dann auch nicht für alle 2200 Einwohner unseres Dorfes. Und da nimmt man aus so Sachen immer ganz, ganz viele Hausaufgaben mit, wo man eine Vielzahl davon mit der Gemeindeverwaltung, dem Bauamt, dem Bauhof klären muss, was jetzt heute, gestern und auch die Woche noch passieren wird. Aber auch andere Themen, die dann im Ortsrat mal grundsätzlich zu beraten sind, wenn dann auch Ideen kommen. Und da ist es mir auch immer wichtig, dass die Menschen Rückmeldung bekommen. Also jeder hat das Recht, Eingaben zu machen, Vorschläge zu machen und auch Dinge zu monieren. Das eine ist es, die Sachen zu lösen und umzusetzen, was aber oft dann auch auf dem Weg Bauhof, Bauamt, Gemeindeverwaltung manchmal etwas Zeit in Anspruch nimmt, gerade wenn dann nochmal Anträge gestellt werden müssen, Förderungen, Kreis, Landesebene. Dann ist es aber zumindest mein Anspruch, dem Bürger Rückmeldung zu geben. Ich habe es weitergegeben, es wird kommen, wird aber noch 6 Wochen dauern. Und das ist auch was, wo ich gemerkt habe, dass die Leute gar nicht immer den Anspruch haben, dass die Dinge morgen direkt erledigt sind, aber zumindest schon positiv überrascht sind, wenn sie 3 Tage später einen Anruf von mir oder eine WhatsApp kriegen, okay, der hat ja wirklich dran gedacht, der hat es umgesetzt und noch, selbst wenn es noch ein bisschen dauert, der bleibt dran und vergisst das Ganze auch nicht. Von daher, da nicht immer nur die höchsten Ansprüche zu haben, auch an sich selbst, weil oft kann man nur vermitteln und Dinge weitergeben, aber auch Kleinigkeiten ernst nehmen, die dann am Schluss aber auch in Summe viel Zeit kosten, so ist es. Sportplatz geht es jetzt so weiter. Wir haben am Donnerstag VfL, ich einen Termin beim Bürgermeister, beim Bauamtsleiter, um konkret die nächsten Schritte zu besprechen. Als Ortsrat hatten wir das Thema auch schon in Haushaltsanmeldungen, wo klar war, dieses Jahr kriegen wir es nicht hin. Aber der Platz, viel Jugend, die auch dort trainiert, gibt vielleicht noch ein Jahr her, sodass es im nächsten Jahr auf jeden Fall in den Haushalt muss. Aber Abstimmung, Sportplanungskommission, Landesregierung, Förderprogramme nimmt auch Zeit in Anspruch. Deswegen ist es jetzt genau richtig. Und ja, da läuft das bei uns vor Ort wirklich in Primstal gut, mit der Gemeindeverwaltung meistens gut. Und da ist es vor allem meine Aufgabe, immer dran zu bleiben und zu vermitteln.
Aber das klingt jetzt durchaus so, also du sagst, das ist passiert auf dieser Ortsgemeindeebene, aber du hast jetzt gerade eben schon die Landesregierung und den Förderprogramme angesprochen. Das heißt, es hat durchaus auch einen Vorteil, dass du im Landtag sitzt und diese Programme vielleicht auch kennst. Also Michael, bevor du antworten darfst, Jonas, Michael, wie ist es denn bei euch im Ort, wenn Sachen gemacht werden? Weiß da eigentlich jeder von allen Förderprogrammen, die es potenziell gibt, die man anzapfen kann, oder ist das oft so, oh, da müsste man mal machen, aber es ist ja eh kein Geld da, dann lassen wir es lieber.
Also unser Ortsvorsteher ist da sehr, sehr gut unterwegs. Also er kennt, glaube ich, fast alles. Aber es gibt auch viele Vereine, die kennen das nicht. Also es gibt ja tolle Förderprogramme, die auch jetzt einfach zu erreichen sind. Also wo ich jetzt keine 10 Seiten Antrag schreiben muss. Mhm. Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die haben so eine Mikroförderung. Es gibt aber noch 1000 andere Förderungen und wir bieten ja mit der Unionsstiftung immer wieder Seminare an zu dem Thema Fördermittel für Vereine, also jetzt nicht für den Ort oder für die Gemeinde, sondern halt für die Vereine.
Primstal zum Beispiel.
VfL Primstal, das sind halt Dinge, die man immer wieder in die Öffentlichkeit tragen muss und ja, also gibt es vieles und tolle Angebote, wo man sich auch beraten lassen kann beim LSVS. Kollege Simon Kirsch, der für die SPD ja aktiv ist, aber der beim LSVS dort auch alle Förderprogramme kennt, den kann man sicherlich auch mal ansprechen.
Also hat das tatsächlich dann auch Vorteile, dass du das auch so ein bisschen kennst, ein bisschen weißt über deine Landtagsarbeit? Und dann nächste Frage wäre dann auch, kommen solche Themen von unten auch irgendwann mal bis ins Parlament rein? Also schaffst du das auch, dass du dein Thema auch mal aus Primstal ins saarländische Parlament bringst?
Also genau, es hat auf jeden Fall einen Vorteil, entweder die Programme zu wissen oder wen man für was fragen kann, der sich auch nochmal auskennt. Das ist so das saarländische Prinzip und das sehe ich auch als eine der Kernaufgaben von uns Abgeordneten an, auch dann solche Anliegen zu vermitteln oder Hinweise geben zu können, selbst wenn man nicht ad hoc Antwort geben kann, zu sagen, hier, wir nehmen es mit in den Arbeitskreis, wir schauen uns das an und melden uns mit verschiedenen Tipps. Da ist es vielleicht im Moment etwas herausfordernd in der Oppositionsrolle, dass man zumindest nicht auf den Regierungsapparat zugreifen kann und da auch in Teilen etwas abgeschnitten wird. Das finde ich schade auf jeden Fall auch, wo wir aber dann ja auch unsere anderen parlamentarischen Instrumente haben, um Dinge in Erfahrung zu bringen. Da sind wir im Moment auch genau in so einer Zusammenstellung von kommunalen Förderprogrammen, wo man dann auch konkrete Fragen an die Landesregierung in der parlamentarischen Anfrage zum Beispiel richten kann, normal innerhalb von 4 Wochen beantwortet werden muss. Die Anfrage zu diesem Thema wurde uns jetzt eine Fristverlängerung angezeigt, weil es zu viel Aufwand, Osterferien, blibablub. Die meisten werden nicht innerhalb von 4 Wochen beantwortet, aber zumindest da hat man dann den gesetzlich verbrieften Anspruch dann auch drauf, eine Antwort zu bekommen, die auch korrekt sein muss. Und da ist das dann auch ein Mittel, wo man als Werkzeug in der Opposition Dinge in Erfahrung bringen kann, sowohl was jetzt Unterstützung von Kommunen, von Orten, von Vereinen angeht, aber dann auch im Aufdecken von Regierungshandeln, von Problemen des Regierungshandelns oder dann auch von Sachen, wo die CDU eine andere Einschätzung zu hat, wie es vielleicht die SPD-Landesregierung im Moment hat. Von daher, ja, da gibt es schon Überschneidungen und ein konkretes Beispiel kann ich vielleicht mal erzählen. Das ist wirklich auch nochmal ein tolles Beispiel, tollen Anführungszeichen, wo man das Vertrauen in Politik und Verwaltung verlieren kann. Thema Hochwasserschutz. Wir haben im Ort, am Ortseingang, ein Haus von Kastel kommend, das direkt an der Prims liegt, was, wenn es ein bisschen stärker regnet und Starkregen, Hochwasser in die Gefahr droht, immer das Erste ist, wo quasi der Keller voll steht. Die Prims steigt, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz rückt dann immer an und baut eine quasi Sandsackmauer auf, muss aber rechtzeitig entsprechend bekannt sein. Und dann haben die Nachbarn oder haben die Bewohner mich auch eingeladen, mir das Problem geschildert und haben halt den großen Wunsch, dass dort eine Mauer gebaut wird. Sie wären auch bereit, das selbst zu machen, sogar selbst zu finanzieren. Dann kommt aber wieder das Land ins Spiel oder erst die Gemeindeverwaltung. Da hat es auch ein bisschen länger gedauert, dass ich eine Antwort bekommen habe, wie denn der aktuelle Stand des Verfahrens ist, wer überhaupt für was dort zuständig ist in der Umsetzung und Genehmigung. Dann zeigen nochmal mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, mit dem Umweltministerium quasi alle Stellen auf den jeweils anderen. Ich bin immer derjenige, der sich als dann Anwalt, Lobbyist der Bewohner sieht und denen ja scheißegal ist, um es mal so platt auszudrücken, wer jetzt dafür zuständig ist. Ich dann auch gesagt habe, lass uns doch einfach mal treffen, alle Vertreter an einen Tisch, dann können wir zusammen ausdiskutieren, wer denn jetzt Verantwortung dafür trägt. Und da habe ich keine Antwort auch von der Regierung bekommen. Ich will es vielleicht auch hier vertraulich dann mal so aussprechen. Ich habe auch die Umweltministerin darauf angesprochen, weil das für mich kein Thema ist, wo ich jetzt politisches Kapital in der Öffentlichkeit schlagen wollte. Habe aber dann auch auf diese persönliche Nachfrage keine Antwort bekommen. Habe dann nochmal auf eine andere E-Mail-Adresse geschickt, auch dann nach 4 Wochen nichts gehört, sodass ich dann genau zu diesem Thema mit 3 Monaten Verzug auch eine parlamentarische Anfrage gemacht habe, was dann zwar nur ein Haus in Brimstal betroffen hat, aber dann klar war, dass ich nach 6, 7, 8 Wochen eine Antwort der Regierung und der Stellen bekommen habe, wo ich mir halt denke, wenn du als Ortsvorsteher, in der Rolle ich dann auch die Landesverantwortliche angeschrieben habe, keine Antwort bekomme, wie geht's denn dann dem Bürger, wenn ich dann quasi meine parlamentarischen Rechte nutzen muss, um da irgendwann nach 3, 4, 5 Versuchen mal eine Antwort zu bekommen? Dann war die Antwort da, aber weiterhin ging das Fingerpointing weiter. Die Mauer steht immer noch nicht. Die Anwohner können nachts immer noch nicht ganz ruhig schlafen, auch wenn wir jetzt auf dem kleinen Dienstweg mit der Gemeinde eine andere Lösung gefunden haben. Aber das ist sehr beschwerlich, wenn die Themen einfach 2, 3 Jahre so vor sich hin dümpeln und man immer nur in der Vermittlerrolle Sachen antreiben kann.
Das heißt, es ist zwischen dem Erfolg der kleinen Siege, die man vor Ort erreichen kann, und wenn es nur ist, dass man den Leuten sagen kann, hör zu, ich habe mich drum gekümmert, es ist weitergeben, du musst noch 6 Wochen warten, dann geht's, bis hin zum Frust, dass man von A nach B rennt, wie bei Asterix und Obelix im Irrenhaus, die mit dem Passierschein hinz zu Kunst rennen müssen. Trotzdem macht ihr weiter. Was mich aber fragt, das sind diese kleinen Themen, also in Anführungszeichen kleine Themen, die natürlich für den Einzelnen wahnsinnig wichtig sind vor Ort. Und wenn es nur ist, dass es im Ort schön aussehen soll, was ja jeder haben will, jeder will ja an einem schönen Ort leben. Aber oftmals hat man das Gefühl, dass die Leute mit den großen Themen kommen, und die großen Themen werden oftmals von den Medien bestimmt, von den Schlagzeilen oder dem, was Donald Trump mal wieder getwittert hat. Habt ihr da das Gefühl, dass ihr manchmal getrieben werdet, wenn nicht von dem einzelnen Bürger, dann vielleicht von der Parteibasis, die sich ja vielleicht dann doch noch mal mehr für Politik interessiert und noch mal mehr ein Auge auch auf das Weltgeschehen hat? Habt ihr das Gefühl, dass die Leute euch da so ein bisschen treiben und ihr so hin und her gerissen seid zwischen dem, wofür stehen wir eigentlich als Partei, und dem, was die Leute jetzt akut für ein Gefühl haben, wie man reagieren sollte? Fühlt euch da manchmal zerrieben zwischen dem einen und dem anderen, oder lässt sich das immer gut verhandeln miteinander, Caro?
Also ich glaube, immer gut verhandeln, das ist definitiv nicht der Fall. Also ich sag mal, tagespolitisch passiert ganz, ganz viel. Was gestern passiert ist, ist heute schon wieder 5-mal überholt. Und ich glaube, gerade dann ist es natürlich trotzdem wichtig, so das große Ganze nie aus den Augen zu verlieren. Aber gerade wenn man an der Basis ist, ob das mit Parteimitgliedern ist oder mit Bürgerinnen und Bürgern, wie auch immer, spielt natürlich auch die tagesaktuellen Themen oftmals die ausschlaggebende Rolle. Von daher ist es gar nicht so leicht manchmal. Und manchmal passiert dann auch politisch auf Bundesebene irgendwas, wo man selbst denkt, in Gottes Namen, wie konnte das jetzt schon wieder passieren, und man sich selbst auch damit nicht identifizieren kann. Und dennoch muss man dann, oder was heißt man muss, man versucht das dann den Bürgerinnen und Bürgern auch zu erklären und versuchen vielleicht manchmal selbst sich zu erklären, wie das ein oder andere zustande kommen konnte, aber vor allem den Leuten halt zu erklären, warum ist es jetzt so gekommen und warum ist es dennoch wichtig, sage ich mal, das Große und Ganze nicht außer Acht zu lassen. Und das ist manchmal schon eine Zerreißprobe, und man ist natürlich auch als, sage ich mal, man ist Parteimitglied, man ist engagiert, bin ich noch in einer, sag mal, du hast eben gesagt, Spitzenposition, das klingt alles so hochtrabend, aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch immer noch eine Privatperson und hat auch nicht immer die Meinung, die vielleicht Friedrich Merz hat, oder ist nicht immer auf Parteilinie. Und dann ist das schon manchmal so ein, ja, man muss da versuchen, das Gleichgewicht zu finden zwischen, ich versuche jetzt natürlich die CDU-Meinung auch irgendwo zu vertreten, auf der anderen Seite aber auch klar abzugrenzen, weil man selbst das Ganze jetzt nicht für unterstützenswert hält.
Michael, du als Beobachter vor allen Dingen des politischen Geschehens in der Welt und in Deutschland und im Saarland, würdest du denn sagen, dass die Parteien eigentlich immer genau wissen, wer sie sind und wofür sie stehen, oder lassen die sich vor allem in den letzten Jahren eher treiben von dem, was so der vermeintliche Volkswille oder was die Leute gerade so bewegt, ist, dass sie sich davon eher treiben lassen und so ein bisschen das Fähnchen in den Wind hängen? Wie würdest du es sagen, oder?
Ja, es ist natürlich eine riesen Herausforderung. Also du hast ja tagespolitische Aktionen oder Lagen, auf die du reagieren musst, aber auf der anderen Seite hast du vielleicht eine Strategie, die du verfolgen willst. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass so das Tagespolitische die Strategie überlagert. Und ich glaube nochmal, es ist ja auch dein Thema Storytelling, dass man sich mal Gedanken macht, also wer bin ich überhaupt oder was sind meine Themen, und das strategisch spielen immer und immer wieder. Also man sieht es ja jetzt an Milei ganz schön, also der einen riesen Erfolg in Argentinien hingelegt hat, und der hat es ja geschafft, so ein ökonomisches Randnischenthema, also die österreichische Schule, zu seinem Thema zu machen. Da hätte ich jetzt irgendwie vor 20 Jahren gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das so erfolgreich ist, interessiert vielleicht in Argentinien 300 Leute oder so. Aber das war ja das bestimmende politische Thema, also wie er die Wirtschaft nochmal zurück in die Erfolgsspur führt. Und er hat das immer wieder heruntergepredigt. Und das ist für mich eigentlich der Beweis, dass wenn ich meine Strategie habe, mein Thema, und das sollten jetzt nicht irgendwie 20 Themen sein, das ist ja auch immer wieder die Gefahr in Parteien, dass ich irgendwie jedem gerecht werden will, sondern dass ich irgendwie sage, okay, die Wirtschaft ist auch aus meiner Sicht derzeit das wichtigste Thema, noch vor Migration oder allem anderen. Das ist mein Thema, und ich versuche immer wieder Dinge zu machen, die auf dieses Thema einzahlen und auch meine Kompetenz in diesem Thema dann steigern.
Jonas, wenn du uns mal ein bisschen hinter die Kulissen der Landtagsarbeit einbringst, würdest du sagen, bei euch gibt es das insofern, als ihr dann bei bestimmten Themen auch mal guckt, okay, Moment mal, wir sind die CDU, wir stehen für folgende Ausrichtung und wir wollen uns eigentlich in diese Richtung weiterbewegen. Entsprechend sollten wir die Themen auch behandeln, und Kompromisse, ja, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Oder ist es eher so, dass ihr sagt, okay, das ist das Thema, was ist pragmatisch das Beste für die Bürgerinnen und Bürger? Also guckt ihr strategisch langfristig oder eher pragmatisch kurzfristig?
Ich glaube, der Spagat entsteht vor allem auch im Tagtäglichen immer, inwieweit reagiert man dann auf das, was die SPD, die Regierung macht und sagt, alles blöd, kann nicht funktionieren und inwieweit folgt man dann auch einer langen Linie. Und von daher, ich glaube, jetzt in der Oppositionsrolle braucht es schon auch beides etwas. Man muss wissen, wo man hin will, wofür man steht, was das eigene Ziel ist. Aber natürlich bietet sich jetzt dann auch für uns an, mal im Tagtäglichen Widersprüche aufzuzeigen, Fehler aufzugreifen und auch die Regierung zu fordern, an ihren eigenen Versprechungen auch zu messen, weil in Deutschland gibt es nur im Saarland die Alleinregierung. Ich glaube auch, das Regierungsprogramm der SPD wäre sicherlich anders geschrieben worden, wenn man damals gewusst hätte, dass das am Schluss das Dokument sein wird, wo man nach 5 Jahren dran gemessen wird, weil normal ja immer Koalitionsverhandlungen entstehen und damals sicherlich die GroKo wieder das wahrscheinlichste Szenario war. Von daher mit dem Finger quasi einzelne Sätze rauszugreifen, zu sagen, das da habt ihr nicht gemacht, das da habt ihr nicht eingelöst. Dann aber auch konkret zu sagen, was wir anders machen würden. Weil ich glaube, nur Fingerpointing funktioniert auch nicht. Ist eine Oppositionsaufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Aber man wird nicht dafür gewählt, dass man andere kritisiert, sondern die Menschen ziehen vielleicht in 2 Jahren als Teil ihrer Wahlentscheidung eine Bilanz über die Regierungsarbeit, aber wollen vor allem auch wissen, was habt ihr in den nächsten 5 Jahren vor? Traue ich der Rehlinger und der SPD das weiterhin zu oder ist da zu viel schiefgegangen und die anderen Parteien, wir als CDU, haben da bessere Ideen? Von daher, das ist auch was der Landesspitze, Stefan Toscani ganz vorne, immer ein wichtiges Anliegen ist, da auch die langen Linien zu fahren und da auch uns alle nochmal zu sensibilisieren dafür, wo man ja als, nennen Sie jetzt mal Fachpolitiker, oft dann irgendwie ganz heiß ist, jetzt hat das wieder nicht funktioniert, jetzt greift das mal wieder auf, jetzt kritisiert das und so, dann uns immer wieder in die Spur zu bringen, könnt ihr gerne machen, aber habt immer wieder das Große und Ganze im Blick und entwickelt auch Gegenkonzepte, mit der wir dann auch in den nächsten Wahlkampf starten können und das ist jetzt eigentlich schon mittendrin, dieser Prozess.
Genau, vielleicht ergänzend dazu, ich glaube, da müssen wir auch alle noch ein bisschen besser werden und da muss auch jeder in seiner Rolle, und da spreche ich jetzt tatsächlich auch die hauptamtlichen Berufspolitiker an, tatsächlich noch eine Schippe drauflegen. Und wir als Partei, und das sind wir jetzt auch in der Vorbereitung, müssen ein Leitbild fürs Saarland erschaffen, sage ich jetzt mal. Was ist unsere Vision für das Saarland? Und da gibt es verschiedene Themenbereiche, die wir abdecken müssen. Und es ist genau wie Michael sagt, auch da müssen wir priorisieren. Es bringt nichts, zu allem was gesagt zu haben, nur um alles irgendwie abgedeckt zu haben, sondern wir müssen priorisieren, wo wir das Saarland in den nächsten 10, 15 Jahren, 20 Jahren perspektivisch hinführen wollen. Und da sind wir jetzt mitten im Prozess und nehmen dann natürlich auch die Parteibasis mit an Bord, wie wir das zu Beginn auch nach 22 in der Neuaufstellung gemacht haben. Aber vor allem werden wir Experten mit an Bord nehmen, die uns dann, sage ich mal, gerade von außen auch Rückmeldung geben, weil ich sag mal, im eigenen Saft immer nur sich zu bewegen, das haben wir ja schon öfter mal gelernt oder gesehen. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, die Meinung der eigenen Leute einzunehmen, aber vor allem diejenigen, die außen stehen und die Experten sind, die müssen mit an Bord genommen werden. Und in diesem Prozess sind wir jetzt und den werden wir natürlich jetzt, wo Halbzeit ist, auch gerade in den nächsten 2 Jahren im Hinblick auf die Landtagswahl fortsetzen.
Ich finde, das hat die CDU zum Beispiel jetzt auf Bundesebene mal ganz gut hingekriegt, im Wahlkampf nicht nur wolkige Formulierungen zu haben, sondern mit einem 15-Punkte-Programm ganz konkret auch zu zeigen, wenn wir gewählt werden, machen wir das, das und das. Weil das war, glaube ich, der Grund, warum die SPD die letzte Bundestagswahl gewonnen hat mit Mindestlohn und allem, wo die Leute wussten, SPD bedeutet das und das. Und es ist uns, ich glaube, der Ansatzpunkt war gut. Am Schluss konnte sicherlich nicht jeder Bürger die 15 Punkte der CDU runterbeten. Da wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber auch Erfolg jetzt in den Verhandlungen, dass 14 der 15 Punkte jetzt fast ganz oder zumindest teilweise im Programm drin stehen und die Leute dann wissen müssen, okay, die Partei steht zwar im Grundsatz für das und das, aber es auch noch immer wieder konkret zu machen, dass jeder eine Vorstellung auch hat, was sich für das eigene Leben verbessert oder zumindest nicht verschlechtert.
Bevor wir jetzt zum Abschluss nochmal auf eure quasi jetzt Karrieren, die kurzfristigen, nochmal ein bisschen zurückblicken und dann voraus, das Stichwort Leitbild für Saarland. Michael, du hast jetzt die einmalige Chance, ein Thema einzubringen. Keine 15, du hast auch eben schon gesagt, Wirtschaft findest du ein wichtiges Thema. Wenn du den beiden jetzt mitgeben könntest, hör mal zu, wenn ihr an einem Leitbild arbeitet für das Saarland, dann nehmt doch bitte dieses Thema ganz konkret mit. Was würdest du den beiden mitgeben jetzt? Stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, also ich glaube, Wirtschaft im Saarland, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist extrem schwierig. Also Automobilindustrie, Verbrennerfokussierung, Stahlindustrie, das wird ein Riesenproblem in der Zukunft. Also da brauchen wir jetzt kein großer Prophet zu sein. Wir haben aber eine wirtschaftliche Chance, und zwar wir haben Luxemburg neben uns. Und ich würde mir wünschen, die Anbindung an Luxemburg besser zu machen. Das heißt, kann ich innerhalb von einer halben Stunde mit dem Zug von Saarbrücken nach Luxemburg fahren, brauchen wir vielleicht eine Schnellbahnverbindung von Luxemburg nach St. Wendel, also um jetzt einfach mal ein bisschen zu spinnen, weil wir haben eigentlich das Singapur Europas direkt vor der Haustür. Und wir machen so, als würde uns das gar nicht interessieren. Also es wäre jetzt so, wie wenn Malaysia sagen würde, ah ja, das ist jetzt Singapur oder so, aber es interessiert uns eigentlich gar nicht. Also das ist aus meiner Sicht ein großer Trugschluss. Also wir sollten eigentlich auf der Welle von Luxemburg mitsurfen und das heißt Infrastruktur dorthin ausrichten. Das wäre mein Wunsch.
Also eine Luxemburg-Strategie quasi für das Saarland. Vielleicht kommt das ins Leitbild rein, ihr habt das auf jeden Fall jetzt mal gehört. Was ihr aus dem Leitbild macht, wollen wir jetzt heute gar nicht diskutieren. Da können wir gerne mal nochmal eine andere Folge dazu aufzeichnen. Mich würde jetzt zum Abschluss interessieren, Jonas, du hast jetzt so gerade die Hälfte deiner Legislaturperiode rum im Landtag. Wenn du zurückblickst, vielleicht verrätst du uns relativ knapp, was war dein größtes Learning in dieser Zeit? Also was war die Sache, wo du sagst so, okay, alles klar, jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer. Was war vielleicht dein größter Fehler, wo du sagst, das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht? Und was willst du im Rest der Amtszeit noch erreichen? Und Caro, im Prinzip dieselben Fragen für dich, aber nicht als Landtagsabgeordnete, sondern als stellvertretende Generalsekretärin, die du ja schon designierst, seit der letzten Landtagswahl warst und dann auch irgendwann offiziell im Amt. Also die Fragen, größtes Learning, größter Fehler oder was würde ich anders machen? Und was kommt noch, was will ich auf jeden Fall noch erreichen? Wer will anfangen?
Fang du gerne an.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das so ad hoc zu beantworten. Aber ein Fehler jetzt vielleicht nicht per se im Amt selbst, aber ganz grundsätzlich, also vielleicht erinnert ihr euch, als ich dann, ich weiß schon gar nicht mehr gefühlt wann es war, November 23, als ich dann offiziell gewählt wurde als stellvertretende Generalsekretärin, ja davor designiert, weil die Position gab es ja de facto nicht, hat es ja nicht keine 48 Stunden gedauert, bis ein Leserbrief in der SZ zu lesen war von einer Person, dessen Name ich ehrlicherweise nochmal vergessen habe, der auch völlig irrelevant ist, aber der mir unterstellt hat, dass ich eine Parteisoldatin wäre und ich ja keine Erfahrung hätte und dass das ja alles eigentlich nur eine Show von der CDU wäre. Und ja, und da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht. Und jetzt im Nachhinein, was vielleicht auch auf die Position einzahlt, würde ich es tatsächlich so machen, dass ich nach meinem Studium, und ich habe das Studium ja abgeschlossen und bin ja dann zur CDU sozusagen arbeiten gegangen. Also habe ja damit mein Geld verdient, wohl bemerkt, dass die Position als stellvertretende Generalsekretärin von Anfang an als Ehrenamt zu verstehen war und es auch immer noch ist. Und ich glaube, da würde ich das würde ich einfach anders machen. Ich würde nach dem Studium direkt irgendwas anderes machen, aus der politischen Bubble heraus, weil ich sehe jetzt, 2 Jahre später, wo ich außerhalb der politischen Blase arbeite, bekomme ich einen ganz anderen Blick auf verschiedene Dinge. Das hat mich, glaube ich, in meiner Persönlichkeit noch mal ein Stück weit bestärkt. Das hat mich ja in meiner Sichtweise auf verschiedene Dinge ein Stück weit gestärkt, sage ich mal, so ein Stück noch mal zurückzutreten. Und das gerade, ich sage mal, in noch relativ jungen Jahren mal noch andere Erfahrungen zu sammeln, einen normalen Berufsalltag zu haben. Und das würde ich beim nächsten Mal, also wenn es ein nächstes Mal gäbe, wird schwierig, da müsste ich noch mal neu geboren werden. Aber man weiß es ja nicht, was noch passiert, würde ich das tatsächlich anders machen, dass ich nach dem Studium direkt sage, ich mache Partei, Politik, ehrenamtlich, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Ja. Aber ich will jetzt erstmal noch Berufserfahrung sammeln außerhalb dieser Bubble.
Okay, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen rückblickend, ja, Fehler oder bereuen würde ich anders machen. Ja. Und gleichzeitig Learning in einem.
Ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Und wenn du jetzt vorausblickst bis zur nächsten Landtagswahl, was willst du auf jeden Fall noch in deiner Position als stellvertretende Generalsekretärin, was würdest du gerne noch machen?
Also wir haben ja wirklich Beginn an 22 die Parteibasis eng mitgenommen. Wir haben verloren, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das war sehr, sehr ernüchternd. Das war, ja, das Ding wohlwissend gegen die Wand gefahren. Das haben wir ja hinreichend analysiert. Und dann haben wir auch versucht, die Partei so aus dem Tal der Tränen auch nochmal rauszubekommen. Und ich glaube, an einem Punkt, wo mit Sicherheit noch nicht alles perfekt ist, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, die Partei hat sich so mal ein Stück weit erholt. Die Kommunalwahlen im letzten Jahr waren sehr erfolgreich gewesen. Die Bundestagswahl jetzt hätte besser laufen können. Aber auch wenn wir sehen, wo sind wir gestartet, wo sind wir jetzt, glaube ich, können wir allesamt ein bisschen stolz sein, wohl wissend, dass noch vieles an Arbeit auch vor uns liegt. Und genau darum geht es jetzt. Die nächsten 2 Jahre, es sind ja nicht mal ganz 2 Jahre, 2 Jahre, 1/3 möglichst gut zu nutzen, um genau diese Themen, die wir besprochen haben, Leitbildprozess, wofür steht die CDU Saar? Wo wollen wir als CDU Saar das Land in den nächsten 10, 15, 20 Jahren hinführen? Genau diese Themen parteiintern mit Experten zu beackern, um das dann den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern so zu präsentieren, dass es auch bei den Leuten ankommt. Und das funktioniert auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja noch ein steiniger Weg, glaube ich. Und da müssen wir alle miteinander diesen Weg auch gehen, weil die Zeiten sind schwierig. Die wirtschaftliche Lage im Saarland wie im Bund ist bekannt. Und da haben wir, glaube ich, jetzt noch einiges zu tun. Und da möchte ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten mit für einsetzen.
Vielen, vielen Dank dafür. Jonas, größtes Learning, das, was du am meisten bereust und dann der Blick nach vorne.
Ja, also es sind jetzt knapp 3 Jahre, wo ich dabei bin. Ich bin ja erst 2 Monate nach der Wahl dann irgendwann nachgerückt. Erste Erfahrung war natürlich, man kommt in eine Gruppe, die immer noch von der Wahlniederlage geprägt ist, sich am Sortieren war, jeder erstmal da in der neuen Rolle Opposition sich zurechtfinden musste. Und auf der anderen Seite hat man dann eine wahnsinnig motivierte und große SPD-Fraktion mit vielen jungen Köpfen, was erstmal schon krass war, weil einfach da Welten dazwischen lagen. Ich glaube, dass sich das mittlerweile etwas auf beiden Seiten relativiert hat. Die CDU hat in der neuen Rolle Fuß gefasst, Caro hat es eben auch gesagt, und ja, die SPD musste sich ja in der neuen Aufgabe genauso orientieren und hat dann auch irgendwann gemerkt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die erste Geschichte Saarlandtrend, jetzt Kommunalwahl, hat man sich sicherlich auch mehr von erhofft, versprochen jetzt mit einer Alleinregierung, wo man gemerkt hat, dass irgendwann auch schöne Reden und schöne Zitate nicht mehr ausreichen. Ganz konkret war ich überrascht, wie wenig digitalisiert der Landtag ist. Im Gemeinderat haben wir ein iPad mit allen Unterlagen, Sitzungskalender, Protokolle, alles zentral da drauf. Ich habe gedacht, Gemeinderat Nonnweiler kriegt das hin, da muss der Landtag ja 3 Stufen krasser sein. Genau das Gegenteil war der Fall. Da gibt es Drucksachen, die man im ersten Moment als Papier in die Fächer gelegt bekommt. Dann kam irgendwann eine Liste, wo man ankreuzen konnte, was will man gedruckt, was will man elektronisch, was will man in beiden haben. Ich überall nur elektronisch angekreuzt. Elektronisch heißt aber auch nicht, dass man dann irgendein Programm hat, wo alles zentral schön abgelegt ist, sondern elektronisch bedeutet, man bekommt PDF-Dateien per E-Mail geschickt, muss die sich selbst irgendwie ablegen, sortieren, durchsuchbar machen, und das soll sich irgendwann mal bald ändern, aber das war zumindest mal so der erste Moment, wo ich gedacht habe, hä, was ist hier los? So, dann muss man sich natürlich mal zurechtfinden in der täglichen Arbeit. Irgendwann kam dann noch die Ortsvorsteherrolle dazu, und da habe ich auch gerade in der Kombi von beidem dann auch irgendwann mal gemerkt, meine bisherige Strategie, wenn ich Zeit habe, erstmal alles zuzusagen, führt dazu, dass dein Kalender komplett gefüllt ist, dass du von 7 Tagen 6,5 Abende verplant hast und dass du dir nach der Hälfte zumindest mancher Veranstaltungen denkst, okay, das da war jetzt unnötig, da hättest du jetzt nicht hingehen müssen. Das geht jetzt gar nicht irgendwie auf, also genau, nichts Spezifisches, aber da zu lernen, zu priorisieren, auch mal zu lernen, Nein zu sagen, sich zu entschuldigen, gar nicht, um dann irgendwie früher Feierabend zu haben, sondern um dann mehr Gelegenheit zu haben, sich zu organisieren, weil wir sind auch der einzige Landtag in ganz Deutschland, wo die Abgeordneten selbst keine Mitarbeiter haben. Alle anderen haben zumindest gewisse Stellenanteile für Sekretariats-, Wissenschafts-, Recherche-, Unterstützung. Von daher brauchst du auch den Freiraum für deine E-Mails, für deinen Kalender, für dann die Rückmeldungen, über die wir eben gesprochen haben, sowohl auf landespolitischer als auch auf kommunaler Ebene, um da deine Hausaufgaben auch erledigen zu können und dann ja vielleicht auch mal 2 Abende in der Woche frei zu haben. Von daher, da habe ich mich vielleicht schon ein bisschen verbessert, aber da ist noch Luft nach oben.
Und vor allem geht es jetzt in der zweiten Hälfte dann drum, die Themen, wo man sich bisher mal reingearbeitet hat, wo man vielleicht auch Defizite in der Regierungsarbeit aufgezeigt hat, dann konkret zu werden und eigene Vorschläge zu entwickeln. Da bin ich ja zum Beispiel auch der Verantwortliche für die Hochschul- und Wissenschaftspolitik unserer Fraktion, wo quasi jetzt dann schon das Brainstorming mittendrin ist, zu gucken, was wollen wir im nächsten Landtagswahlkampf einbringen an Vorschlägen. Und da hat man natürlich schon viele Kontakte gesammelt, sich vernetzt, aber da ist noch viel, viel mehr offen als das, was man jetzt in knapp 3 Jahren erledigen konnte. Und letztes Learning, ich glaube, ich bin mit dem Anspruch gestartet, wie ich es eben gesagt habe, Dinge für die Basis, für die Bevölkerung zu übersetzen, runterzubrechen, aber ich glaube, mir gelingt es öfters nicht, als dass es mir gelingt, mal Drucksache, habe ich jetzt eben mal wieder gesagt, oder auch einfach politische Begriffe anders zu erklären, wo der Bürger im Primster auf dem Sportplatz in der Kneipe direkt sagt, ja, ich weiß, was du meinst. Da muss ich mich auch mal öfters mal nochmal mal pieksen und daran erinnern, dass man auch Dinge anders formulieren kann. Und vielleicht auch das eine oder andere, was dann landespolitisch auf dem Tisch liegt, mal ganz konkret runterzubrechen, auch für unsere CDU-Basis, für die Ortsvorsteher, für die Gemeinderäte, wo wir uns auch intern jetzt nochmal die Lesson Learned gegeben haben, mal Dinge nochmal stärker auf den Punkt zu bringen, weil die Ortsvorsteher brauchen keine 30-Seite CDU-Landtagsantrag, sondern die brauchen ganz konkret, an der Stelle gibt's das, an der Stelle könnt ihr mir damit helfen und an der Stelle kriege ich dieses Geld, wie wir es eben hatten, Stiftung, dies, das nochmal ganz konkret auch als Dienstleister zu fungieren. Da haben wir, glaube ich, auch noch genug zu tun jetzt für die nächsten 2 Jahre.
Und ich würde sagen, mit der Folge könnt ihr auf jeden Fall den Leuten da draußen nochmal zeigen, was ihr beide macht, weil ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen in eure Arbeit, wirklich von der Basis bis rauf in den Landtag, bis in die Zukunft, was ihr noch plant, was ihr noch vorhabt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ins Haus der Unionsstiftung zu kommen. Hat großen Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und ich denke, der VfL Primster wird es euch danken, dass wir ihn so oft erwähnt haben. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass das klappt mit dem neuen Platz und genau, euren Podcast werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Das heißt, jeder, der euren Podcast auch hören will, der kann einfach in die Shownotes gucken und da mal reinklicken. Da gibt's dann auch natürlich die Infos über Jonas. Du hast bestimmt auch eine Seite auf der Homepage des Landtags. Und Caro, dich verlinken wir dann natürlich mit der CDU-Seite. Also wer mehr Infos über euch haben will, findet die auch in den Shownotes. Und wer Seminare buchen will, zum Beispiel zur Frage, wo kann ich Förderprogramme finden, der findet die auf der Seite der Unionsstiftung und im Netzwerk Kommunalpolitik. Das werden wir verlinken, Michael. Genau. Und dann sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir hören uns, glaube ich, wieder 100 Tage Bundesregierung und dann, wenn das Leitbild soweit ist.
So ja, ist die es. Links werden wir bei uns auch aufnehmen. Deswegen auch an unsere Hörer die herzliche Empfehlung, mal bei Politik auf den Punkt gebracht reinzuschauen. Podcast der Unionsstiftung, ganz viele verschiedene Themen. Ich weiß nicht, habt ihr einen festen Rhythmus oder alle paar Tage, wenn was anliegt? Jede also Woche kommt eigentlich immer
Sonntags
was.
Sonntags gibt es immer einen Podcast. Das ist entweder Politik auf den Punkt gebracht oder Politik international. Da geht es dann wirklich um Trump und Ukraine und Israel, also die großen internationalen Themen. Und ansonsten ja einfach auf die Homepage gucken, unionsstiftung.de, da wird jeder fündig.
Da gibt es einiges im Angebot.
So ist es.
Und da lohnt sich reinzuschauen und unsere Kontaktdaten sind ja dann auch verlinkt. Ich sehe meine Rolle als Abgeordneter da auch immer gerne zu vermitteln. Deswegen habe ich auch meine Handynummer auf der Homepage und bei Insta veröffentlicht, weil Caro ist auch vieles transparent. Insta generell auch mal ein spannendes Thema, mal politische Kommunikation vielleicht irgendwann aufzugreifen. Aber ja, hat Spaß gemacht. Vielen Absolut. Dank euch und dann würde ich sagen, lass machen. Alles Gute und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja. Bis dann. Ciao.